Halleluja, vielen Dank. Alle Ehre dem Herrn. Ich freue mich und es macht Spaß, mit euch zusammen ins Wort Gottes zu gehen. Zwei Sachen möchte ich machen, bevor ich mit der Predigt anfange. Ich habe noch einen Gedanken im Kopf und der einzige Weg herauszufinden, ob er von Gott oder von mir ist, ist der zu fragen. Gibt es eine Frau hier, die Patricia heißt? Keine Patricia? Okay, check mal kurz, guck in deinen Ausweis. Auch nicht, okay. Gut, okay. That's fine. Dann möchte ich gerne...
Die können sich melden, wenn da eine zuhört.
Okay. Ja, wenn du im Livestream zuhörst und du Patricia heißt, dann schreib mir eine E-Mail an pastorin@cclm.de. Dann ist es für dich. Und ja, ihr haltet das aus, oder? Dass ich das ausprobiere. Also man kann es nicht anders rausfinden. Und das Patricia, gut, wie auch immer. Ich ist auf dem Klo. Das Zweite, was ich tun möchte, ist kurz beten und dann steigen wir ein. Vater Gott, du bist der Vater aller Vaterschaft, der Vater der Väter, die eben hier vorne waren. Und ich danke dir für das Privileg, dein Wort heute zu deinen Kindern predigen zu dürfen. Und ich bete, dass du durch deine Kraft in meiner Schwachheit zur Höchstform aufläufst, Herr. Dass du austeilst, dass du segnest über Bitten verstehen, über das hinaus, was ich sagen kann, zwischen den Zeilen. Und ich danke dir, Gott, dass du gegenwärtig bist in diesem Raum. Ich danke dir, Gott, für die Freude, die du freisetzt, den Frieden, den du austeilst und auch die Überführung, wo notwendig, die du schenkst. Denn Buße ist nichts Schlimmes. Es ist eine Gnade, Buße tun zu können und Dinge zu verändern, die doof waren und auf den richtigen Weg zurückzukehren oder überhaupt auf ihn zu kommen. Ich preise dich dafür und ich bete, Herr, dass du uns alle miteinander hineinnimmst und an die Punkte bringst, wo du uns heute Morgen brauchst und haben willst, um uns freizusetzen und zu segnen. Danke in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte, es gibt ein Handout, wenn du dir es aufschreibst, dann hast du dein eigenes Handout, so viel am Anfang. Die Bibelstellen und ähnliches, sei dabei. Epheser 4 möchte ich lesen aus der neuen Genfer Übersetzung und ab Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Das war viel Text, aber viel zu wenig für einen Tag. Wir essen nicht nur eine Mahlzeit am Tag, meistens, sondern mehrfach regelmäßig, und das ist gut so. Und Wort Gottes, da gibt's keine Überdosis. Da kann man nicht zu viel haben. Das brauchen wir. Eigentlich ist mit diesem Bibeltext schon alles gesagt, was ich denke, was Gott uns heute Morgen sagen will. Genannt habe ich die Predigt: Du bist doch nicht blöd. Ich bin ganz persönlich immer auf diesem Grat, wie viele kräftige Worte kann ich benutzen, ohne dass es Gott irgendwie, also dass es unangemessen ist und dass Gott es doof findet. Und manchmal brauche ich ein drastischeres Wort, um einfach klarzumachen, dass es um was geht. Versteht ihr? Kennt ihr das? Mit dem Humor ist es dasselbe. Den habe ich von meinem Vater geerbt, und der, ich mag Humor, aber der muss geheiligt werden, und der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, aber ich mag trotzdem den Humor behalten, und Lachen ist wichtig. Amen, auch in der Gemeinde. Wenn du aufgehört hast zu lachen, dann hat die Religion dich vielleicht überwältigt, und Jesus steht irgendwo hinten und zieht an deinem Ärmel und sagt mal, du darfst auch mal wieder die Mundwinkel nach oben ziehen, und du hast Grund zur Freude, egal was passiert ist. Du bist doch nicht blöd, war, glaube ich, oder ist immer noch, weiß ich gerade nicht, der Werbeslogan eines Elektronikmarktes, der den Menschen, den potenziellen Kunden sagen möchte: Wenn du nicht bei uns kaufst, bist du doof, weil wir haben es am billigsten. Wenn du mit Jesus lebst, geht es nicht darum, billig zu kaufen. Er hat dich teuer erkauft, und in dem Falle wäre es blöd, darauf nicht mit teurer Gegenliebe zu antworten, sich ihm ganz hinzugeben. Ich sage oft, ich verstehe gar nicht, wenn man verstanden hat, was Christus gemacht hat. Wenn du mal auf dem Bebo warst und den Samstagmorgen nicht verpennt hast, sondern treu wie die Leiter, wie der Thomas Bob dir das gesagt hat, vorm Frühstück unten im Tagungsraumsaal warst, dann hast du diesen Videoclip gesehen, wo ein Zusammenschnitt des Filmes von Mel Gibson, der relativ realistisch vermutlich versucht hat, das, was Christus an Leiden ertragen hat, darzustellen in einem Film mit Musik. Und ja, da guckst du dir das an. Wir hatten Leute, die fielen in Ohnmacht, und Leute, denen wurde schlecht. Ich weiß nicht, wie die letzten Jahre das jetzt so gelaufen ist, aber das ist schon was, sich das vor Augen zu führen, was Christus gemacht hat, auch ganz buchstäblich physisch erlitten hat. Und ich denke dann immer, wenn ich das nicht verliere, das Bewusstsein dessen, was es Gott gekostet hat, mich zu kaufen, mich frei zu kaufen. Ich kann nicht in Jesu Augen gucken und halb leben. Ich kann nicht Luschi bleiben. Jeder hat seine Aufs und Abs, die habe ich auch. Ich habe meine Herausforderung, Gott hat seine Charakterbaustellen, auch mit mir. Aber so diese Grundtendenz, diese Grundhaltung, alles für Jesus, weil er hat alles für mich gegeben, ich finde das normal. Das kann nicht anders sein, dass du deinen Lebensretter mit dieser Art von Hingabe ehrst und auf ihn hörst. Ich habe mich getraut, die Predigt so zu nennen, weil die Bibel ja auch sehr klar in ihren Aussagen über blöde Menschen ist. Die sagt nicht, du bist blöd, sondern die sagt, du bist ein Narr oder ein Tor. Dann habe ich gedacht, das kann man so sagen. In Deutschland gibt es ja was, das nennen die Leute Idiotentest. Das ist die sogenannte medizinisch-psychologische Untersuchung. Da habe ich im Internet nachgelesen, geht es unter anderem auch um die charakterliche Eignung eines Menschen, ob der wieder im Straßenverkehr auf andere losgelassen werden darf. Und das ist ziemlich nett. Ich weiß, wir haben in der Verwandtschaft eine Schwester meiner Oma, mütterlicherseits, die ist von einem betrunkenen Autofahrer totgefahren worden, als sie 11 Jahre alt war. Also es ist gut, den Charakter und zu gucken, wem erlaubt man, ein Kraftfahrzeug zu führen. Ich weiß, mein Fahrlehrer, ich hatte einen ganz tollen Fahrlehrer, der Bernd hat dann einen weniger tollen Fahrlehrer damals. Und der hat immer gesagt, es ist wie eine Waffe, die du hast. Heute in der Zeit des modernen Terrorismus haben wir das nochmal ganz anders traurig kennengelernt. Aber es ist ja buchstäblich eine Waffe, wo Menschen ihr Leben verlieren, Jahr für Jahr, Monat für Monat auch in unserem Land. Und es ist gut, das zu hinterfragen. Und heute, ja, nimm's als MPU vom Herrn, es geht auch heute um Charakter. Die Gefahr, wenn man über so etwas predigt, ist immer die, dass man dann denkt, wenn ich gut genug bin, dann hat Gott mich lieber. Oder dass es um Leistung geht, um sich was zu erkaufen von Gott. Aber das ist nicht der richtige Gedanke dahinter. Gott rettet dich. Gott gibt alles für dich, bevor du nur einen Finger für ihn krumm gemacht hast. Und du kommst auch in den Himmel, wenn du seinen Plan für dein Leben nicht oder nur teilweise erfüllst, solange du Christus deine Schuld gibst und Buße tust und diese Art von Umkehr getan hast. Aber die Antwort, deine Antwort auf Gott, die muss sichtbar sein in deinem Leben. Und die ganzen Briefe, die Paulus und Petrus und Jakobus und wer auch immer nun den Hebräerbrief geschrieben hat, Sachen, die die Leute geschrieben haben an die Gemeinden, an die Christen, da ging es ganz viel drum, wie leben wir als Christ. Und das, wie du lebst, ist ein Zeugnis für Gott. So Menschen begegnen Gott und erleben Jesus durch Leute, die auf die Straße gehen. Winkt jetzt nicht zurück, der Manuel, aber okay. Und das ist cool. Leute begegnen aber auch Gott, wenn sie dich 20 Jahre zum Nachbarn haben und sie sehen, wie ihr als Ehepaar miteinander umgeht, wie ihr eure Kinder erzieht, wie ihr auf Herausforderungen reagiert. Und viele, viele andere Dinge. Leute beobachten uns. Aber auch das ist nicht der Grund, so zu leben, wie die Bibel es sagt. Für mich ist die erste Motivation immer die Liebe zu Gott. Und dann für den Menschen. Um ihnen keinen Anstoß zu geben. Und um ihnen zu zeigen, Gott befähigt mich, so ein cooles Leben zu führen. Okay, meine drei Punkte. Punkt 1. Stolz macht anfällig für Irreführung. Eines der Dinge, was mich erschüttert als Christ und was mir auch oft schon Schwierigkeiten gemacht hat, wenn ich mich damit beschäftigt habe, ist, dass es manchmal Menschen gibt, die fest im Glauben waren, die lange Christen waren und die von Gott abfallen. Bis hin zu Pastorenkollegen, die hammermäßige Bibellehrer waren, wo ich denke, boah, wenn ich mal so predigen kann wie der oder da wo ich mit den Ohren schlacker oder beeindruckt bin. Aber es ist möglich, dass ein solcher Mensch völlig von Gott abfällt, Irrlehre empfängt und gebiert und an andere Leute weitergibt, ganze Familien und Gemeinden dadurch kaputt gegangen sind. Und du stehst daneben und du hörst die CD von deinem Freund von früher und du denkst, du bist fassungslos und du verstehst es nicht. Wie kann das sein? Das Gute ist, dass Gott das schon vor 2000 Jahren gewusst hat und dass es in deiner und meiner Bibel drinsteht, dass in den letzten Tagen solche Dinge passieren. Die Bibel sagt, es wird Lehren von Dämonen geben. Und wer sagt denn, dass es nicht die religiösen Dämonen sind? Versteht ihr? So das, was so fast aussieht wie das Original, fast aussieht wie das, was die Bibel, was Gott uns durch sein Wort sagen will, aber doch total daneben liegt. Gott ändert sich nicht. Gottes Vorstellung von Moral, von richtig und falsch, haben sich nie geändert, auch nicht im neuen Bund. Nur die Fähigkeit, es zu leben, hat sich geändert durch den Heiligen Geist. Ich habe ein Buch gelesen von Sharon Dougherty, die, vielleicht kennt ihr die, auch aus Tulsa, wie so viele andere Dienste. Ihr Mann Billy Joe ist leider viel zu früh gestorben. Heute wird die Gemeinde geleitet von einem Sohn. Wir waren jetzt da, ich denke, er ist der Leiter, den wir haben predigen hören. Und sie hat eine Offenbarung von Gott bekommen in den 90ern über dieses Thema. Und sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie man Irreführung vermeiden kann. Und sie sagt, ein wesentlicher Faktor dabei ist der Stolz. Stolz äußert sich bei Christen unter anderem darin, ich höre auf, die Bibel zu lesen, ich höre auf, täglich zu beten, ich meide die Gemeinschaft in der Gemeinde, es gibt niemanden, der mich leiten darf, der in mein Leben hineinsprechen darf. So manch einer, der auf seiner Stirn geschrieben stehen hat, nicht buchstäblich, aber wenn du mit ihm zu tun hast, ich habe recht, ich weiß Bescheid, ich habe recht, ich weiß Bescheid. Und du hast, wenn du jemanden kennst, der so ist, von einer Weile vielleicht schon aufgehört, mit ihm Gespräche über das zu führen, was dich wirklich bewegt, weil dir immer nur das entgegenkommt, ich weiß es besser, habe ich auch schon erlebt. Der toppt dich immer im Gespräch und dann bist du irgendwann still. Ich möchte nicht so jemand sein. Es sind nicht immer nur die anderen, die verbohrt sind. Ich war auch schon verbohrt. Ich habe mich schon geirrt und ich war auch schon blöd. Du auch? Super. Aber ich bin entschieden, nicht blöd zu bleiben. Du auch? Amen. Ich bin entschieden, mich vom Wort Gottes belehren zu lassen, mich verändern zu lassen, mir meine blinden Flecken zeigen zu lassen und zu spüren, wo ist Gott gerade am Schrauben in meinem Räderwerk. Sie schreibt, die Sharon Dougherty, wie Gott sie eines Nachts weckt und in ihrem Geist hört sie Gottes Stimme, der Folgendes zu ihr sagt. Du hast dich immer gefragt, wie es sein kann, dass Gläubige irregeleitet werden können, Menschen, die in starken Gemeinden Mitglieder waren und stabil im Glauben waren, abfallen könnten. Ich zeige dir, warum. Ihr betretet jetzt die letzten der letzten Tage. Du wirst einige fallen sehen. Einige werden Buße tun, andere werden verhärtete Herzen haben. Ihre Leben werden zerstört, aber das Schlimmste ist, sie werden in die Hölle gehen. Es gibt diesen Punkt, so lau und so hart Gott gegenüber zu werden, sich so tief in Sünde zu verstricken, dass es keine Umkehr mehr gibt. Meiner ganz persönlichen Meinung und das, was Kenneth Hagin darüber lehrt, passiert das sehr, sehr selten, dass man so extrem verhärtet und an diesen Punkt kommt. Aber es ist möglich, wie das Wort Gottes sagt. Die Bibelstellen habe ich heute gar nicht drin. Aber wenn du sie suchst, frag mich, ich zeig sie dir, ich leg sie dir raus. Wie fallen Menschen in Täuschung, in Selbstbetrug? Wie werden sie irregeführt? 4 grundlegende Sachen hat Gott Sharon Dougherty gezeigt. Hörst du hier jeden Sonntag fast? Immer und immer und immer und immer wieder. Und wenn man es immer wieder hört, erinnert man sich dran. Soll ich euch was Lustiges erzählen? Transparenz kommt ja manchmal gut an, habe ich jetzt wieder gelernt. Die Leitertage waren toll, es war auch anstrengend. Und dann war es so, der Bernd und ich waren am Abbauen und dann war ich einen Moment alleine. Und dann habe ich gedacht, ich freue mich auf zu Hause. Und wisst ihr, was hinterher kam? Bausparen mit Badenia. Oh, habe ich gedacht, ich brauche echt eine Pause. Kennt ihr das? Freu dich auf zu Hause, Bausparen mit. Und dann kam irgendwie so eine, kennt das keiner außer mir? Bausparen mit. Du verstehst den Zusammenhang. Was ich sagen will ist, ich habe diese doofe Bausparkassenwerbung scheinbar so oft gehört, dass mein Gedanke, ich freue mich auf zu Hause mit diesem blöden, wie sagt man dann, Jingle-Musik, mit dieser Musikphrase verknüpft war. Und deswegen ist es gut, wenn du immer und immer und immer wieder im Christuszentrum dasselbe hörst, weil wenn du dann mal alleine irgendwo sitzt und denkst, dann kommt, lest doch deine Bibel wieder oder so. Ja, da will ich hin. Buff, immer wieder an denselben Punkt und dann machst du es auch. Ja, vier Sachen. Die Vernachlässigung von Gottes Wort, die Vernachlässigung von Gebet, die Vernachlässigung von gottgefälligen Beziehungen und wenn Christen nicht ihr Leben investieren ins Reich Gottes. Das waren die vier Sachen. Ich wiederhole es nochmal. Wort Gottes lesen, beten, Beziehungen haben zu anderen Christen und dein Leben richtig hergeben für den Herrn. Wenn eins von den vier Punkten irgendwo klemmt, dann lass den Heiligen Geist am Ende der Predigt ran und schraub oder lass ihn schrauben. Die Bibel nennt den Teufel den Verführer der Völker, Offenbarung 20,3, und warf ihn in den Abgrund, steht da, und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Also für die Zeit vom 1000-jährigen Reich ist der Teufel gebunden. Und hier steht, er verführt die Völker. 1. Mose 3, da war der Vater, der Mann, der Leiter der Familie, irgendwie weg, eingeschlafen, keine Ahnung. Jedenfalls war die Eva alleine. Und der Satan hat gezielt, hat ihren Stolz angesprochen, hat Gottes Charakter in Zweifel gezogen und gesagt, sollte Gott gesagt haben. Und den Rest der Geschichte kennt ihr auch. Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 10, ab Vers 9, 1. Korinther 10, 9 bis 12 lese ich, lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, so wie etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Ist auch eine gute Beschreibung für Stolz. Wenn du denkst, jetzt habe ich es drauf. Jetzt weiß ich, wie das Leben mit Gott läuft. Jetzt weiß ich, wie ich das Problem, du hast vielleicht gerade ein Problem mit Gottes Hilfe unter die Füße gekriegt. Das sind manchmal ganz gefährliche Momente, dass man dann so ein bisschen abhebt und denkt, jetzt habe ich es im Sack, jetzt habe ich es kapiert, jetzt wird wohl nichts mehr kommen. Wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wenn du jemand anderen fallen siehst, erheb dich nicht über ihn. Lass keinen doofen Spruch aus deinem Mund. Dass du es nicht gemacht hast, ist Gnade pur. Dass du gerettet bist, dass du raffen konntest, wer Jesus ist. Sei einfach dankbar, anstatt die Nase zu rümpfen, die Augenbraue zu heben und zu sagen, wie kann man nur. Mach das nicht, das ist blöd oder töricht. Die vier Faktoren, schreibt sie auch in dem Buch, die Selbstbetrug nähren, sind neben Stolz noch drei weitere: Apathie, Selbstsucht und beständiger Ungehorsam. Was ist Apathie? Apathie ist Mangel an Interesse, Gleichgültigkeit, wenig Gefühle einsetzen. Die Überzeugung, man habe schon so viel geleistet und jetzt setze man sich zur Ruhe. Man tut vielleicht gewohnheitsmäßig noch einige fromme Sachen, wie zum Beispiel den Gottesdienst besuchen, aber strebt nicht wirklich nach persönlichem Wachstum. Jemand, der nicht wachsen möchte, ist schon am Zerfallen. Wen zitierst du immer? Gorbatschow? Stillstand ist Rückschritt, war das so? Also da hat er recht. Wenn du nicht an Wachstum arbeitest und Gott nicht mehr an dir wirken kann, an deiner Entwicklung, dann bist du schon am Verlieren. Apathie ist nichts Erstrebenswertes. Selbstsucht. Das eigene Wohlergehen steht im absoluten Vordergrund. Da kann man in kleinen Schritten oder in großen Schritten hin gelangen zur Selbstsucht. Man hört auf, bestimmte unbequeme Dinge zu tun. Bin ja jetzt älter oder weiß ich nicht. Du kannst viele Gründe dafür haben oder die anderen können ja auch mal was machen. Ja, versteht mich recht. Wir sind keine Arbeitsesel, die nie Pause machen. Aber ja, so das eigene Bäuchlein, wenn das dann der Gott ist. Soziale Anerkennung ist wichtiger als Gott. Du findest tolle Rechtfertigungen dafür, alles zu tun, worauf du Lust hast. sich selber gefallen wollen, anstatt Jesus zu gefallen. Und aufhören, die Entscheidung zu treffen, die Jesus in Gethsemane getroffen hat. Die Entscheidung, Gott, was du willst, ist mir wichtiger, als was ich will. Gott, ich will wollen, was du willst. Ich unterordne meinen Willen dem deinen. Das muss unser täglich oder mindestens mehrfach wöchentlich Brot sein, das zu beten oder in irgendeiner Weise auszudrücken. Weil die normale Tendenz ist so. Dann bist du nur noch mit Chips und Schokolade auf der Couch vor deiner Lieblingsserie. Und alles andere spielt keine Rolle. Nicht, dass du auch mal das machen kannst, aber wenn das so das Zentrum wird und wenn das deine Freude im Leben ist, dann bin ich ganz traurig. Und ich glaube Gott auch, weil, hey, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein, für sich selbst zu leben und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ein selbstsüchtiger Christ, schreibt Sharon Doherty, wird unweigerlich lauwarm werden. Offenbarung 3, da sagt Jesus der Gemeinde in Laodicea, ja, er will sie ausspucken und, oder, ich sag's jetzt einfach mal, er findet es zum Kotzen. Lauwarmheit mag Jesus nicht, also entweder oder. In Lukas 9 steht die Bibelstelle, die du für deine nächste Geburtstagsgrußkarte gesucht hast. Vers 23, dann wandte sich Jesus an alle und sagte, wer mir folgen will, wird ein fettes Leben haben, jeden Tag. Wer mir folgen will, ach, du machst alles kaputt, Titus. Nein, du hast recht. Hey, Amen. Wer mir folgen will, ich habe vergessen, welche Bibelübersetzung ich ausgesucht habe. Ich glaube, es war die Neues Leben. Die hat mir gefallen. Wer mir folgen will, steht dann da, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Vers 24, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Gottes Paradox, Gottes Logik ist völlig andere als deine Logik und als meine Logik. Wer gibt, hat mehr. Wer stirbt, der lebt. Wer vergibt, dem geht's gut. Und nicht wer seine Macht ausspielt und auf dem Unrecht rumreitet, was vor 30 Jahren passiert ist. Ja. Kreuz auf sich nehmen, Wünsche abgeben. Meine Schwiegermutter hat das, glaube ich, mal so schön gesagt, du musst irgendwann am Grab deiner Wünsche stehen. Ja, weißt du das, hast du mal gesagt? Du guckst dann da runter und denkst, oh, da liegt das Auto oder was auch immer. Die Theologie ist aber nicht die an der Stelle, dass Gott dir alles wegnimmt. Gibt's auch in religiösen Kreisen, die sagen, wenn du was willst, ist es das, was du nie von Gott bekommen wirst. Das glaube ich nicht, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn du Gottes Plan erfüllst, wenn du in Gottes Grenzen lebst und wenn du das tust, wofür du gebaut bist, nur du allein, speziell mit deinen Begabungen, mit deiner Art, mit deiner Persönlichkeit, dann hast du Spaß ohne Ende. Das ist cool, mit Jesus zu leben. Und dann kommen Autos, Häuser oder was auch immer, das steht ja an einer anderen Stelle, die kommen dann irgendwann zu dir geflogen. Und ich bin davon überzeugt. Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass in meinem Leben, wenn das noch eine Weile dauert, die Entrückung noch nicht passiert, noch einige total coole Überraschungen auf mich warten von Gott. Wird jetzt in meinem Fall wahrscheinlich kein Mähdrescher sein, aber vielleicht ein Haus in Ortsrandlage mit Garten dran. Sowas vielleicht. Oder keine Ahnung. Oder noch ein paar andere coole Sachen. Ein eigenes Arbeitszimmer mit ganz hohen Wänden, vielen Regalen für all die Bücher, die ich so gerne mag. Sowas. Oder noch viel coolere Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Davon bin ich überzeugt. Weil Gott hat mich lieb und nach allem, was ich kapiere, gebe ich mein Leben für ihn aus, so wie ich es verstehe. Selbstbetrug entsteht, wenn ein Christ in einem Bereich vielleicht Täter des Wortes ist oder in einigen, aber in anderen Bereichen Gott und dem, was Gott will, widersteht und nicht danach handelt. Ich schließe den Punkt mit dem tollen Satz auch von Pastorin Sharon Dougherty, das Evangelium ist kein Evangelium der Bequemlichkeit, sondern ein Evangelium der Hingabe. Amen. Wenn ich über das Altwerden nachdenke, dann sehe ich mich alt, gesund, stark dem Herrn dienen. Also mit 67 ein Wohnmobil kaufen und durch Amerika cruisen, wäre jetzt nicht so mein Traum vom Lebensende. Ich gucke mir Leute an, wie den Bruder Andrew von Open Doors, den Gründer, oder den Marilyn Hickey, oder wer ist noch, den Kenneth Copeland mit 80. Der freut sich wie ein Kind, wenn er was aus der Bibel neu erkannt hat. Der lacht dann da in seinem Bett so. Den interessiert das so wenig, was die Leute denken. Und er hat so eine Kindlichkeit und so eine Kraft sich bewahrt. Und das sind Dinge, darüber denke ich nach. Wenn ich mir das Altwerden vorstelle. Oder die Maria, die auch, die es auf andere Weise macht. Die anstatt im Altenheim zu hocken, nur als Besucher dahin geht, um die Leute zu rocken und denen das Evangelium zu bringen. So oder so ähnlich stelle ich mir Altwerden mit Gott vor. Dass ich dem Teufel noch viel mehr auf den Senkel gehe, als vielleicht heute schon. So richtig ein Albtraum sein für ihn und eine Freude für meinen Papa im Himmel. Mein zweiter Punkt schließt den Himmel auf. Wie viele Grenzen setzt du Gott? Wie viele Zäune hast du Gott gebaut? Vielleicht sind deine Dämme, die du dem Fluss Gottes entgegenhältst, subtil. Vielleicht sind sie dir gar nicht bewusst, haben keine Warnlampe. Aber vielleicht erlebst du etwas, was sich so anhört. Warum passieren mir immer diese gleichen Sachen? Wird mein Leben jemals besser werden oder immer auf diesem Niveau bleiben? Oder du fühlst dich wie in so einem Kreislauf, wie in der Schule dieselbe Prüfung immer und immer wiederholend, dann könnte es sein, dass Gott dich ganz dringend auf etwas aufmerksam machen möchte, was er verändern will in deinem Leben. Vielleicht sind die Leute, mit denen du den gleichen Konflikt hast, immer andere. Oder wenn du 10 durch hast, fängt es bei der 1 wieder an oder so. Okay, keiner lacht mit mir. Konflikte sind doof, ich weiß. Und du ärgerst dich jedes Mal gleich und irgendwie fühlt sich das so an wie so ein bekanntes Muster. Vielleicht gibt es 1000 Sachen, die dich zornig machen. Und vielleicht will Gott an deinem Zornproblem arbeiten und nutzt alle diese tollen 1000 Sachen, um dir zu sagen, hallo, Iris. Genau da wollen wir hin. Jedes Mal, wenn du dich auf diese Art im Kreis drehst, die gleichen Situationen wieder und wieder erlebst, besteht die Ursache womöglich darin, dass du eine Sache nicht mit dem Herrn bearbeitet hast, von der Gott will, dass du sie endlich anpackst. Die Frage, warum muss das immer mir passieren, ist die falsche Frage. Die Frage ist, Gott, wo muss ich Buße tun? Wo muss ich mein Verhalten ändern? Wo ist mein blinder Fleck? Hilf mir. Lass es mich kapieren. Jesus hat das versprochen. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln tappen, sondern Licht haben. So ähnlich, ne? Johannes 8, 12 oder so. Also, sag doch Jesus, mach mal die Lampe an und lass uns zweimal gucken, wo ich immer drüber stolper. Wo ist denn hier der Hubbel unter dem Teppich? Und was liegt denn da? Lass uns ihn mal hochheben. Das ist jetzt was Ernstes. Es passt zu dem Segen von eben. Wenn du Kinder hast oder Enkelkinder, wird es, denke ich, genauso sein. Wir wünschen uns, wenn die krank sind, vielleicht oft, wir könnten es ihnen abnehmen. Also es war eines der schwierigsten Dinge, wenn Kinder, gerade wenn sie so klein sind, krank sind. So mein Raffi, das war so der, wir hatten die meisten gesundheitlichen Kämpfe, der Junge, den wir Gott, der heilt, Yahweh Rapha, El Rapha genannt haben, da war das wirklich die Verheißung, die wir am meisten gebraucht haben, witzigerweise. Und auch da, ja, ich habe es nicht zu Ende gedacht, weil ich weiß, Jesus hat die Krankheit schon getragen. Aber manchmal denkst du, boah, lieber ich als mein Kind oder als mein Enkelkind. Das Entscheidende ist, wenn du blöd lebst, also blöd im Sinne von gegen das, wie Gott das Leben sich gedacht hat und dich gebaut hat und die ganzen Systeme geschaffen hat, dann hat das nicht nur Einfluss auf dich, sondern auch auf deine Kinder und auf deine Enkelkinder. Und wenn du der Bequemlichkeit vielleicht nicht den Krieg erklärst, um dir selber willen oder mit dem Blick auf Gott, dann lass es egal, jetzt mal die erste Motivation sein, zu sagen, ich will nicht der Faktor sein, der für meine Kinder oder für meine Enkel da den falschen Weg bereitet hat und geistlich Weichen gestellt hat, die doof sind, die nicht gut sind. Hör auf, Schuld woanders zu suchen und lass den Heiligen Geist dein Herz durchleuchten. Sprüche 16 sagt, alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Herr, prüfe mich. Check meine Entscheidungen. Findest du gut, wenn ich das mache, Herr? Findest du gut, wenn ich die Freizeit dieses Jahr mache oder wär's weise zu warten? Gott, was denkst du darüber? Es ist keine Schande, was zu verändern. Oder das ist doch super. Es ist doch viel besser. Es wird nächstes Jahr total cool aufgebaut und die Ressourcen sind da und die Pläne und was auch immer. Und das wird richtig gut. Ich freue mich darauf für die jungen Leute. Finde ich cool. Oder es ist doch keine Schande, was zu ändern oder zu sagen, ich glaube, da habe ich mich geirrt oder da mache ich es anders. Charakter und Korrektur von Verhalten kannst du nicht überbetonen. Weil das, was du tust, bestimmt geistlich die Atmosphäre und gibt Gott oder dem Teufel die Legitimation zu agieren in der Luft, in dem geistlichen Umfeld. Größe erwächst durch Herausforderung und Charakterprüfung. Größe entsteht Entscheidung für Entscheidung. Und hast du schon gewusst, ich sag's dir trotzdem nochmal, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Entscheidung aufschieben ist auch eine Entscheidung. Bis es zu spät ist oder bis es sich erledigt hat oder ein anderer den Job macht, ist auch eine Entscheidung. Gibt sogar ein Fachwort dafür. Prokrastination. Slingt toll, ist aber blöd. Pack's an und triff die richtige Entscheidung. Angst. Angst kann eine Hürde sein, so zu leben, wie Gott will, dass du lebst, das zu tun, was Gott will, dass du tust. Was sagt die Angst? Angst sagt, ich kann nicht darauf vertrauen, dass Gott sich hier um mich kümmert. Ich erwarte nicht, dass Gott mich hier bewahrt und schützt. Der böse, böse Feind, der wird hier siegen. Der Glaube hingegen, der guckt sich den Sturm an, den Orkan, die Wellen, den dunklen Himmel. Der sieht das Wasser, das ins Boot schwappt, auch. Aber er sagt, was sind das für Sachen, die hier gegen mich kommen? Sie sind nichts. Gleichgültig, wer hier versucht, mich unterzukriegen. Ich weiß, der Herr wird es stoppen. Herr, lass es uns zusammen anpacken. Das sagt der Glaube. Jesus sah Wasser und sieht eine Brücke zum Drauflaufen. Jesus sieht das Grab eines toten Mannes und sieht, wir zwei essen heute zu Abend miteinander. Glaube ist über den Umständen und den physikalischen Gesetzen dieser Welt. Durch Glauben handelst du völlig außerhalb deines normalen Paradigmas, deiner normalen Vorstellung, Weltanschauung, Brille, die du aufhast. Die normale Sicht ist natürlich, Menschen können nicht auf Wasser laufen, der See ist keine Brücke. Aber bei Gott spielt das alles keine Rolle. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Willst du den Himmel aufschließen? Stell dir die eine Frage, worauf liegt mein Blick? Worauf liegt mein Hauptaugenmerk? Willst du dein eigenes kleines Königreich bauen, wo es dir gut geht, wo wichtig ist, dass du ja bestimmte Dinge hast, wo du Gott Grenzen setzt, wo du dein eigenes Ding im Sinn hast? Unabhängigkeit übrigens ist auch keine Gabe von Gott. Gott hat dich absichtlich so geschaffen, dass du die anderen brauchst. Zum Beispiel die, die hier um dich rum sitzen. Du brauchst den Input anderer, du brauchst die Gaben anderer und du musst dich mit ihnen verbinden. Wenn das Königreich Gottes dein Fokus ist, dann erkennst du das an und tust das, was wir in dem ersten Bibeltext gelesen haben. Du tust deine Aufgabe im Leib. Du hast deinen Platz. Kolosser 2, Da schreibt Paulus ab Vers 18, dann geht's ins dritte Kapitel über. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib, da ist das Bild schon wieder, durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Im ersten Vers geht es darum, dass es Irrlehren gibt aufgrund von Visionen, von Büchern. Es gibt ja, wie nennt man die? Religion? Nee, also zum Beispiel die Mormonen, die haben das Buch Mormon von einem Engel. Die haben auch so ein bisschen Bibel und so ein Mischmasch, aber das ist, die Bibel warnt uns davor. Das ist teuflisch, das ist nicht von Gott. Dann gibt es diesen asketischen Ansatz. Das heißt nicht, dass du nicht fasten sollst und darfst und dass es gut ist, zu beten und zu fasten. Aber wenn wir glauben, dass wir durch solch ein Verhalten das Heil erreichen, ist es gefährlich. Wenn ihr nun mit Christus, schreibt Paulus weiter in Vers 20, den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in sich selbst gewähltem Gottesdienst und Demut und Gasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Nicht alles, was extrem ist, ist von Gott. Amen? Ja. Kapitel 3, 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und dann kommt eigentlich eine Wiederholung von Epheser 4, was wir ablegen sollen, wie wir leben sollen als Christen, dass wir im Wort bleiben sollen, dass wir einander vergeben sollen. Aber ich möchte das überspringen, ganz Kolosser 2 zu Hause nochmal nachlesen und 3 und möchte zum dritten und letzten Punkt kommen, den habe ich genannt, erlebe das Reich Gottes. Wir leben mitten in einem Krieg, in einem geistlichen Kampf. Und viele von uns haben das noch nicht bewusst wahrgenommen. Ein konstanter Kampf findet statt zwischen deinem Geist und deiner Seele. Dinge, die dir widerfahren, sind wie ein Stimulus, um dich in die eine oder in die andere Richtung zu bringen. Der Typ, der dir die Vorfahrt nimmt, dein Auto verbeult. Wir haben gestern auf dem Heimweg eine Pause gemacht und Abend gegessen und auf dem Parkplatz sprach dann die Frau, die neben uns stand, den Bernd an beim Einsteigen. Die war völlig unter Schock. Die hatten gerade einen Unfall gehabt. Auf der Autobahn war das. Ne? Sind gegen die Leitplanke. Das Auto sah ganz schrecklich aus auf der Seite. Also wenn jemand Schuld hat an einem Unfall, das kann schon starke Reaktionen hervorrufen. Du kannst in der Seele reagieren oder im Geist. Deine Reaktion wird nicht bestimmt von dem, was da auf dich zukommt. Auf der Person, die dich vielleicht mit Worten provoziert oder das Unrecht, was dir passiert, sondern du hast immer eine Wahl. Du hast immer eine Wahl, im Geist zu reagieren oder mit der Seele. Die Seele sagt vielleicht sowas wie, ist doch mein gutes Recht. Also hör mal, was der zu mir gesagt hat oder was der mir angetan hat. Aber der Geist sagt, ich vergebe, ich lasse das los, Gott kümmert sich um mein Problem. Wenn jemand dich verletzt hat, dann kommt der Feind und will dich ermutigen, zurückzuschlagen. Und der Heilige Geist versucht, dich runterzukühlen und zu sagen, komm, Schätzchen, das kriegen wir anders geregelt. Lass mich mal mich um dich kümmern. Wir sehen durch Filter. Und du kannst keine Geschichte privater Siege mit Gott erleben, ohne dass du dir diesem Augenblick bewusst wirst, der da ist, wo du die Wahl triffst, wo du dich entscheidest, links oder rechts, Geist oder Seele. Und das Coole ist, wenn du dich für den Geist entscheidest, Gehorsam zieht die Hilfe des Himmels an wie ein Magnet. Gott liebt es und wartet darauf, dass du ihm diesen Erlauber gibst, diese Möglichkeit für dich tätig zu werden. Die seelische Reaktion in dem Unfallbeispiel ist vielleicht Wut und Zorn, den anderen beschimpfen, der es verbockt hat. Alles, was dich dazu bringt, Menschen zu zeigen, wie verkehrt sie doch sind. Aber der Heilige Geist hat einen anderen Weg. Der Weg unten durch, hat mal jemand gesagt, ist immer frei. Der Weg der Demut, der Weg des Gottvertrauens und der Gelassenheit. Eine spannende Frage für heute Nachmittag wäre, welche Filter in deinem Denken, deinem Kopf halten dich davon ab, kontinuierlich geistlich zu reagieren. Und gemein ist es nicht, aber Gott macht das oft so, bevor er dich befördert, bevor irgendwas weitergeht in deinem Leben, bevor du vielleicht mehr Einfluss bekommst oder eine coole Aufgabe für ihn ausführen darfst, checkt er deinen Charakter. Und manchmal ist es so, dass auch Sachen nochmal wiederkommen, von denen du dachtest, hast du schon besiegt. Das Reich Gottes entsteht nämlich immer zuerst innerlich und dann äußerlich. Wenn du danach strebst, zuerst nach seinem Reich, nach seiner Gerechtigkeit zu trachten, fängst du an, Gott zu kennen und du erlebst, wie Gott für dich handelt. Intelligenz trägt nicht dazu bei, dass wir geistlich erleben. Wäre das der Fall, könnten nur die Schlauesten von uns Gott kennen. Die Durchschnittlichen von uns wären nicht in der Lage, ihn zu kennen. Aber so funktioniert es nicht im Reich Gottes. Da gibt es diese paradoxen Verheißungen. Gott ist heute Morgen hier und Gott wartet darauf, dir und mir gnädig zu sein. Er wartet nur darauf, dass du das Königreich Gottes zuerst suchst und seine Gerechtigkeit meint, seine Art zu leben, damit er dir all diese Dinge, die du zum Leben auf der Erde brauchst, einfach so schenken kann. Gott wartet darauf, dass du Reich Gottes Gedanken denkst. Gott wartet darauf, dass du Glauben zeigst. Gott wartet darauf, dass du mit ihm rechnest und dabei den Missionsbefehl lebst. Er wartet darauf, dass du in deinem Herzen innerlich schreist, Reich Gottes komm. Er wartet darauf, dass du dich darauf verlässt, dass er immer noch Gott ist und sich nicht verändert hat. Er wartet darauf, dass du dein Denken änderst. Er wartet darauf, dass du Glauben entwickelst dafür, dass er dein Herz komplett verändern kann. Er wartet darauf, dass du kapierst, dass du die ganze Zeit über Entscheidungen triffst und dass diese Entscheidungen dich zu der Person machen, die du morgen sein wirst. Römer 6, Vers 16 sagt, überlegt doch einmal, wenn ihr euch jemand unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt die Sünde und damit den Tod oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Wenn du in 100 Jahren, meint in der Ewigkeit, nicht sagen willst, Mann, war ich blöd, ist heute Morgen ein guter Morgen, um Entscheidungen zu treffen. Ich habe dir viel Input und Bibelstellen gegeben. Und es ist an dir zu reagieren. Gott hat zu jedem geredet oder zu vielen geredet. Und könnt ihr nochmal kommen? Und vielleicht können ein paar Leute auch sich bereitstellen, mit Menschen zu beten. Peile ich dann jetzt mal an. Die Claudia. Guck jetzt hier mal so meine Ministry-Team-Liste durch. Die Christa könnte mitbeten. Der Bernd könnte mitbeten, die Simone. Ja, vielleicht einfach ihr erstmal. So, ich lade euch ein. Die Melli hat bestimmt ein cooles Lied noch in der Hosentasche für uns. Wir können Gott anbeten, aber ich lade dich ein. Viel wichtiger als mitsingen ist, Entscheidungen zu treffen. Steh doch jetzt vor deinem Gott und frag ihn, Gott, welchen Filter soll ich abbauen? Welchen blinden Fleck willst du mir heute Morgen zeigen? Wo war ich stolz und vermessen? Habe ich dir oder Menschen wehgetan? Nutz die Zeit jetzt. Steh vor Gott im Gebet. Und wenn du Unterstützung brauchst oder wenn du das Gefühl hast, oh Mann, das würde ich jetzt echt gerne jemandem sagen, dann komm doch zu den Leuten, die hier vorne sind und bekenn das und die werden dich gerne kurz segnen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.